NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
16. September 1941. Reza Schah Pahlavi von Persien dankt ab.
Dies ist der einzige erhaltene Originalton von Reza Schah. Er regierte Iran von 1925 bis 1941 und begründete die Pahlavi-Dynastie. Der Film zeigt ihn 1934 mit dem Gründer der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk. Förmlichkeiten, Lob und Wünsche werden ausgetauscht. Atatürk spricht Türkisch, Reza Schah Aserbaidschanisch, das er gut beherrschte. Die halbe Verwandtschaft des Schahs stammte aus Aserbaidschan. Die beiden Staatsoberhäupter können sich verständigen, die Sprachen sind eng verwandt. Tonaufnahmen von Reza Schah auf Persisch existieren anscheinend nicht. Er war kein großer Redner, auch schriftliche Dokumente hinterließ er keine. Aber es gibt Bilder, die offiziellen Porträts und andere Fotos, welche an jene Zeit erinnern.
Bild 1, Teheran, 1903. Der niederländische Gesandte auf einem weißen Pferd. Ein gedrungener Mann mit Schnauzer und Melone. Die rechte Hand in die Hüfte gestemmt, seitlich porträtiert. Pferd und Reiter schauen in die Kamera. Links am Hinterteil des Schimmels, aus dem Bild schauend, Reza Khan, Mitglied der Gesandtschaftswache. Ein junger Mann von 25 Jahren, aufrecht stehend, mit Kosakenmütze und Mantel. Auch er trägt Schnauzer.
Es ist das wohl älteste erhaltene Bild des späteren Schahs von Persien. Reza Khan stammte aus einfachen Verhältnissen. Ein Onkel brachte ihn zur Kosakenbrigade, einem im 19. Jahrhundert mit russischer Hilfe aufgebauten Verband innerhalb des iranischen Militärs. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Iran ein schwacher Staat. Seit über 200 Jahren herrschte die Dynastie der Qajaren über das Land. Sie hatten wichtige Bereiche der Wirtschaft und Infrastruktur wie Postverkehr, Eisenbahnbau oder Bankwesen mittels Konzessionen in die Hand europäischer Unternehmen gegeben.
Großbritannien und Russland hatten sehr starke Macht. Man definierte Einflusszonen, eine nördliche, auf die Russland Einfluss haben sollte, eine südöstliche, auf die England Einfluss haben sollte und eine mittlere neutrale Zone.
Professor Florian Schwarz ist Iranist an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien.
Der Grund dafür waren eigentlich eher politische Entwicklungen in Europa. Man versuchte, Deutschland zu neutralisieren und versuchte deswegen, seine Differenzen im sogenannten Great Game ein für alle Mal zu beseitigen oder zu stabilisieren.
Unter dem Einfluss Europas veränderte sich die iranische Gesellschaft. Die Ideen des politischen Liberalismus setzten sich langsam durch. Die Verfassung von 1906 schuf ein vom Volk gewähltes Parlament und errichtete die konstitutionelle Monarchie.
Als die Situation sich geändert hatte nach dem Ersten Weltkrieg, versuchte Großbritannien, eine starke, kontrollierbare nationale Regierung in Iran zu etablieren. Und da kam diese Kosakentruppe gerade recht.
Bild 2, irgendwo im Iran, etwa zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Reza Khan, hockend, hinter einem Maxim-Maschinengewehr mit Dreibein. Helle Uniform, Kosakenmütze. Er zielt von einer Anhöhe durch eine der leeren Fensteröffnungen einer niedrigen Backsteinmauer auf ein imaginäres Ziel in einem Dorf unterhalb. Weitere persische Kosaken schauen in dieselbe Richtung. Bild 3, Reza Khan stehend, zeigt auf einen Bauteil der Waffe und erklärt den Gebrauch.
Das Ende der Qajaren leiteten die Briten mit ein.
So unterstützte man einen der Offiziere dieser Kosakenarmee, einen gewissen Reza Khan, als er auf Teheran marschierte und dort einen Putsch unternahm.
Die Putschisten von 1921 beklagten den politischen Stillstand im Land und forderten Reformen zur Modernisierung, die Umsetzung der konstitutionellen Revolution. Nach dem Putsch wurde Reza Khan Oberkommandierender der Kosaken, dann Verteidigungsminister.
Bild 4, Teheran, etwa 1922. Ahmad Shah, letzter Qajare, ein kleiner, gedrungener, pausbäckiger junger Mann, Anfang 20, westliche dunkle Kleidung mit Mantel, Krawatte und Spazierstock. Auf dem Haupt der türkische Fes. Leicht nach hinten versetzt, ebenfalls ganz im Bild, Reza Khan in heller Kosakenuniform. Einen Kopf größer, strenger Blick. Rechts und links weitere Männer, Politiker und Offiziere.
Das Foto dokumentiert symbolisch den Wechsel der Machtverhältnisse in Iran. Der mächtige große General Reza blickt über den kleinen Ahmad Shah hinweg, selbiger in seiner europäischen Kluft wie bereit zur Abreise. Wenig später, 1923, verließ der letzte Herrscher der Qajaren das Land in Richtung Frankreich und kehrte nie mehr zurück. Reza Khan wurde Ministerpräsident und bestimmte nun die iranische Politik. Florian Schwarz.
Die Idee einer Republik lag in der Luft. Reza Shah hat wohl, oder Reza Khan zu dem Zeitpunkt noch, hatte wohl daran gedacht, die Monarchie ganz abzuschaffen und sich zum Präsidenten einer Republik zu machen.
Es kam damals zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Geistlichkeit, sodass am Ende es tatsächlich die Geistlichen waren, die sich im Wesentlichen dafür aussprachen, dass Iran doch Monarchie bleiben sollte.
Katayun Amirpour ist Professorin für islamische Studien an der Universität Hamburg und Iran-Expertin.
Man fürchtete, dass ein laizistisches Regime etabliert werden würde und sah dann quasi die Monarchie als das kleinere Übel an, beziehungsweise nahm an, dass die Geistlichen ihre Privilegien behalten würden, dass eben eine nicht so antireligiöse Politik gemacht würde wie in der Türkei unter Atatürk.
Auf Bitten fast aller politischen Kräfte im Land und mit Zustimmung durch das Volk ließ sich Reza im April 1926 zum Schah von Iran krönen.
Bild 5. Teheran, Golestan-Palast, in einer der prächtigen, verspiegelten Hallen. Reza Shah auf dem alten Qajaren-Thron mit fein besticktem Umhang. In der rechten das Zepter, vor ihm das Krummschwert. Nur die edelsteinbesetzte Krone ist neu. An ihren Seiten wölben sich große Zacken leicht nach außen, welche gestufte Zinnen formen, mit zahlreichen Diamanten verziert. Oben ein weißer Federbusch.
Die neue Krone nahm Formen von Darstellungen der alten Sassanidenkönige aus dem 5. bis 7. Jahrhundert auf. Damit gab Reza Shah die Richtung vor. Er nannte sich Pahlavi, nach der Bezeichnung für das Mittelpersische, der sassanidischen Verkehrssprache in vorislamischer Zeit. Reza Shah erklärte Iran anstatt Persien als Landesnamen für verbindlich. Auch die nicht-persischen Volksgruppen wie Aseri oder Araber sollten sich im neuen Nationalstaat wiederfinden. Die islamische Identität trat dahinter zurück. Die schiitischen Gelehrten, die die Monarchie behalten wollten, hatten sich verkalkuliert.
Reza versuchte, die Religion aus dem öffentlichen Leben zu drängen zum einen, aber vor allem auch die Privilegien der Geistlichkeit ganz massiv zu beschneiden. Also so nahm er ihnen beispielsweise ihr Vorrecht, in den Gerichtshöfen zu wirken, oder das Bildungswesen, das sie kontrollierten. Auch das versuchte er umzustellen und leitete da ganz massive Reformen ein, die heftig an die Pfründe der Geistlichkeit gingen.
Bild 6. Ankara, Amtssitz des Präsidenten, Terrasse des Chankaya-Palastes, 1934. Staatsbesuch von Reza Shah in der Türkei. Atatürk mit schwarzem Smoking und Fliege, in der linken ein Glas. Zeigt über das Gelände aus dem Bild hinunter auf die junge Hauptstadt im Entstehen. Reza Shah im Profil, in Uniform, ebenfalls mit Glas, schaut anerkennend in dieselbe Richtung, mit dem Anflug eines Lächelns.
Reza Shah, obwohl älter, bewunderte Atatürk und nahm sich die Reformen in der Türkei zum Vorbild. Auch Iran sollte modern werden, westlich, eine Nation europäischer Prägung.
Das betraf zum einen die Modernisierung der Armee, der Verwaltung. Erstmals wurde eine moderne Hochschule gegründet, die gab es bis dato gar nicht, die sich sehr stark am europäischen Vorbild orientierte.
Bild 7, Teheran. Reza Shah in einem Saal der neu eröffneten medizinischen Fakultät der Universität. Ein Professor erklärt dem Shah etwas. Studenten und Dozenten stehen an Tischen, darauf Skelettteile. An der Wand anatomische Zeichnungen.
Das betraf das Transportwesen zum Teil. Iran verfügte über ganz schlechte Transportwege zu Beginn der Regierungszeit Reza Shahs. Und da investierte er sehr viel Geld.
Bild 8, Teheran. Reza Shah lehnt aus einem Waggonfenster und schaut auf seine Taschenuhr. Zufrieden bemerkt er die Pünktlichkeit des Zuges. Bild 9, Schah Reza lässt sich eine Maschine vorführen.
Viele der Reformen Reza Schahs wurden gewaltsam durchgesetzt. Das prominenteste Beispiel ist das Verbot des Kopftuches 1936.
Bild 10, Teheran vor einer Tür des Palastes. Die Frau des Schahs geht eine Treppe hinunter. Langer westlicher Mantel mit Pelzkragen, die Haare lockig, halblang, damenhafter Hut. Hinter ihr die beiden Töchter im Gleichschritt, in Studentenuniform. Rock, Jackett, Krawatte, Ledertasche. Die Haare sichtbar lockig, eher kurz, sportlicher Hut. Shahreza am Schluss, im Anzug, noch auf dem Treppenabsatz stehend. Die Arme hängend, die Hände geballt, den Damen hinterherblickend. Ein Wachsoldat salutiert.
Es war der Tag, an dem das Kopftuch in Iran offiziell verboten wurde. Die Frauen der Schah-Familie gingen buchstäblich voran. Der traditionelle Gesichtsschleier der Frauen der gehobenen Gesellschaft sowie das Kopftuch und auch der Chador, der Umhang über Kopf und Körper, wurden nun geächtet. Selbst aus den Moscheen sollte der Schleier verschwinden. Ein unerhörter Vorgang für konservative Muslime, erklärt Iran-Expertin Katayun Amirpour aus Hamburg.
Die Frau Reza Schahs betrat ohne Kopfbedeckung eine Moschee. Und als sie dann daraufhin von dem dort anwesenden Imam zurechtgewiesen wurde und ihm aus der Moschee verwiesen wurde, begab sich Reza Schah nach Rom, ging in diese Moschee hinein in seinen Reiterstiefeln. Das ist so der Topos, der ganz bekannt wurde, dass Reza Schah in seinen schmutzigen Reiterstiefeln die Moschee betrat und zerrte den Imam an seinem Turban aus der Moschee heraus und ohrfeigte ihn.
Das Verbot wurde mit äußerster Härte durchgesetzt. Verschleierte Frauen wurden auf der Straße geschlagen, die Kopftücher heruntergerissen. Viele trauten sich nicht mehr auf die Straße.
Bild 11, Teheran in einem repräsentativen Amtszimmer, 1941. An einem zum Tee gedeckten Tisch in Sesseln sitzend, Reza Schah und sein Sohn Mohammed Reza Pahlavi. Der Schah seitlich am Fenster, leicht nach vorn gebückt. Müde aufschauend, die Sonne scheint von hinten auf das kahle Haupt. Hinter dem Tisch der Sohn, jung, schüchtern, gerade sitzend, schwarzes Haar. Beide in schlichter, heller Uniform, ohne sichtbare Abzeichen.
Der Zweite Weltkrieg beendete die Ära des Reza Schah und damit auch eine Phase relativer Unabhängigkeit Irans von ausländischen Mächten. Im Sommer 1941 besetzten sowjetische und britische Truppen das Land.
Iran hatte sich für neutral erklärt. Was natürlich auch daran lag, dass man eigentlich sehr deutschlandfreundlich war. Man wollte sich aber nicht noch weiter anlegen mit Großbritannien und Russland. Deswegen die Neutralität. Und Großbritannien wollte dann aber eine Nachschublinie durch Iran führen.
Reza Schah verweigerte sich dem und wurde kurzerhand von den Briten abgesetzt. Am 16. September 1941 dankte er formell ab und verließ das Land. Iran war faktisch geteilt. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die Alliierten das Sagen im Land. Der junge Schah Mohammed Reza Pahlavi war zu Beginn seiner Regierungszeit schwach. Viele der Reformen des Vaters musste er auf Druck der Gesellschaft und der islamischen Geistlichkeit wieder zurücknehmen. Auch das Kopftuchverbot spielte bald keine Rolle mehr.
Bild 12, Johannesburg. Reza Schah in einem Park vor Bäumen. Legere Haltung, weißes Hemd, oben aufgeknöpft. Der helle Anzug wirkt abgetragen. Zu groß für den ausgezehrten, hageren Mann.
1944 starb Reza Schah im Exil in Südafrika im Alter von 66 Jahren. Sein Leichnam wurde später nach Teheran überführt. Der Sohn hatte ein großes Mausoleum für die Pahlavi-Dynastie errichten lassen. Nach der Islamischen Revolution 1979 ließ Ayatollah Khomeini das Bauwerk sprengen. Wenig erinnert heute in Iran an den ersten Pahlavi-Schah.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an die Abdankung von Reza Schah Pahlavi von Persien heute vor 75 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.